Liebe Brüder und Schwestern, ich hatte das Vorrecht, mit meiner Frau zusammen in den letzten Wochen durch Indien zu fahren im Zuge einer längeren Missionsreise. Da möchte ich zuerst allen danken, die davon wussten und in der Fürbitte diese Reise begleitet haben. Wir dürfen immer wieder erfahren, dass die Fürbitte Türen auftut und Entscheidungen fällt, dort, wo man selber keine Wege sieht. Und deshalb komme ich gerne hierher, um zu danken und teilhaben zu lassen an dem, wie Jesus führt und was Jesus tut, auch in Indien. Das Wort, das mich in diesem Zusammenhang bewegt und das ich als Thema über den Bericht stellen möchte, war das Wort, das bereits angeklungen ist: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir kennen das Wort beinahe zu gut, als dass wir es noch in seiner ganzen Tiefe und in seinem ganzen Reichtum uns bewusst machen würden. Welch ein Wort, wenn wir jetzt an die verschiedenen Brüder und Schwestern, Jüngere und Ältere denken, die hier sind, und jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Verhältnisse, Segnungen, Schwierigkeiten. Das heißt, keiner ist allein. Keiner muss sein Joch selber tragen. Jesus trägt mit. Und wenn wir im gleichen Schritt und Tritt mit ihm gehen, werden wir uns keine Schmerzen bereiten, sondern in der Jochgemeinschaft erfährt man dann, dass der Stärkere trägt, zieht und alles tut. Er sagt: Ich bin bei dir alle Tage. Indirekt in diesem Vers. Aber er sagt noch viel mehr: Ich bin bei euch allen. Jeden Tag. Und das Wort, wo dort für Tag benutzt wird, im Urtext umschließt auch die Nacht. Das heißt 24 Stunden, nicht nur so lange die Sonne scheint, auch wenn wir ruhen, ist er bei uns. So können wir in Christus eine völlige Geborgenheit erfahren, die weiter trägt, als wir uns bewusst sind, von der Apostel sagt: Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Sinne und Herzen in Christo Jesu. Aber ich muss ehrlich sagen, aus dem Grunde habe ich diesen Text nicht gewählt, sondern aus einem anderen Grunde. Wenn man in so einem großen, weiten Land wie Indien reist und hat echte Aufgaben und es geht um geistliche Verantwortung und man trifft so viele Brüder und Schwestern und oft junge Christen und muss sie dann alleine lassen und weiß, man müsste eigentlich jetzt dort länger dort bleiben und kann es aus verschiedensten Gründen nicht, dann fragt man und sucht man, und wo kann man sie nun eigentlich stärken? Und dann findet man zum Schluss nichts außer ihm. Und er sagt: Ich bin nicht nur bei euch hier in Europa, sondern auch dort in Indien. Welch ein Trostwort, dass seine Gegenwart weiterreicht als unser begrenztes Denken und Empfinden. Er ist auch bei denen dort in Indien, von denen ich nun zu berichten habe. Sie sind nicht allein. Sie dürfen die Gegenwart des lebendigen Christus erfahren, des gekreuzigten Auferstandenen, des Wiederkommenden, des Herrn, der existiert und der bis in die kleinsten Dinge hinein führt, leidet, segnet, hilft, trägt viel mehr, als wir uns bewusst sind. So müssen wir dort und hier und überall immer wieder zuerst das Danken lernen für seine Gegenwart, um überhaupt zu begreifen, wie seine Gegenwart sich als Reichtum auswirkt. Wenn ich an Indien zurückdenke, sind es hauptsächlich zwei Dinge, die mich bewegen. Die erschütternde Not dieses großen Subkontinents und was Jesus in Einzelnen tut, mitten in dieser frustrierenden Armut und Schwierigkeit. Das heißt, wir vergegenwärtigen uns meistens nicht, was Indien bedeutet, einfach weil es zu weit weg ist oder weil, wenn man es in der Zeitung liest, noch lange nicht einem bewusst ist. Das ist eine Fläche, die ist 3,2 Millionen Quadratkilometer groß, also 13 Mal so groß wie die Bundesrepublik. Afrika ist allerdings noch mal 10 Mal größer. So ist Indien nur ein Zehntel der Fläche von Afrika. Aber die Einwohnerzahl in Indien ist heute 740 Millionen, das heißt anderthalb Mal so viel Einwohner wie in ganz Afrika. Das heißt, in dem kleinen Indien ballen sich so viele Menschen zusammen, dass es anderthalb Mal mehr Menschen sind als in dem zehnmal größeren Afrika. Und damit haben wir das ganze Problem von Indien. Auf wenig Platz viele Menschen. Und jährlich werden 15 Millionen Inder dazu geboren. Diese Völker sind keine sterbenden Völker, sondern die wachsen. Es gibt beinahe eine Bevölkerungsexplosion. Und diese Völker sind nicht ein Volk, sondern man könnte es eigentlich mit Europa vergleichen. In Indien gibt es 15 offizielle Staatssprachen. Wenn ich fragen würde, wie viel gibt es in Europa Sprachen, dann kommen sie vielleicht bald auf 20, 21 und mehr. In Indien gibt es 50 Staatssprachen, die auf jedem Geldschein draufgeschrieben sind. Da wäre es also 15-fach auf jeden Geldschein draufgedruckt. Noch weitere 24 Sprachen gibt es daneben, also 39 offizielle Sprachen. Gott sei Dank, die Bibel ist in 37 dieser Sprachen übersetzt. Aber Indien ist kein Volk, sondern ein Subkontinent, höchstens noch mit Europa zu vergleichen. Ein vereinigtes Europa käme der Idee Indiens am nächsten. Außerdem gibt es noch 750 Dialekte. Man spricht von 1600 Sprachzweigen. Das macht es so schwierig, in Indien zu dienen. Man muss alles in verschiedenen Sprachen darbieten, wenn man mit den verschiedenen Völkern und Stämmen im Gespräch sein will. Dazu kommt noch das Hauptproblem, dass 64% der Bevölkerung Analphabeten sind. Welch ein Vorrecht, wenn sie lesen und schreiben können. Wir nehmen das so ganz selbstverständlich. Man geht in die Schule, weil man muss. Aber dort will man in die Schule, weil man nicht kann. Das ist ein Vorrecht, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen. So ist es eine Tatsache, dass heute etwa 76% der 6- bis 11-Jährigen in eine Grundschule gehen können. Nur 28% können in eine Mittelschule gehen. Das bedeutet also, dass auch heute noch von der Landbevölkerung, die 76% ausmacht, 560 Millionen, nur 5 bis 10% lesen und schreiben können. Was die Ausbreitung des Evangeliums anbelangt, ist das ganz entscheidend. Man kann ihnen ja nicht die Bibel in die Hand drücken und sagen, nimm und lies. Sie können ja gar nicht lesen. Man muss also andere Wege finden, etwa die Kassette. Ganz entscheidend heutzutage in der Mission, gerade unter Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Kassetten in vielen Sprachen, in 39 Sprachen oder noch mehr. Wenn man dann noch auf diesen großen Kontinent schaut, dann findet man, dass seine 740 Millionen Einwohner sich verteilen, 82% auf Hindus. Eine Mischreligion, wir kommen noch darauf. Und etwa 11,2, andere sagen 14% Muslims. Das heißt, es gibt mindestens 83 Millionen, Maximum 104 Millionen Muslims in Indien. Wahrscheinlich etwa 95 Millionen im Schnitt. Und nur 2,6%, Maximum 3,9%, wie geschätzt wird, Christen. Das heißt also, die Christen sind eine Minderheit von etwa 20 Millionen, zwischen 750 Millionen. Nun wirklich eine Minderheit. Salz der Erde. Die Sikhs sind 1,9 Millionen und die Buddhisten nur 0,7 Millionen. Das sind die drei Hauptreligionen in Indien, der Hinduismus, die Muslims und die Christen. Wobei die Christen eine verschwindende Minderheit darstellen. Wenn man dann noch die Sache von einer anderen Seite anschaut, und dann kommt man der Sache wesentlich näher, was denn nun diese Leute an Einkommen haben pro Person im Jahr, dann hat man im Durchschnitt für die Inder 420 D-Mark. Im Jahr, Sie haben es recht verstanden. Im Monat heißt das 35 D-Mark Kaufkraft. Und am Tag 1,15 Mark für 8 Stunden Schwerarbeit. Und dann streitet man um Gehaltserhöhung oder streitet man um wer weiß ich was. Und dort bedeutet das dann immer gleich einen ganzen Monatsverdienst und ganz andere Dinge. Das ist aber nur der Durchschnitt. In die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass 200, dass in 45% der Einwohner unter der absoluten Armutsgrenze leben. Das heißt, 350 Millionen Einwohner verdienen am Tag nur 40 Pfennig. Im Monat 18 Mark. Kaufkraft. Erst wenn man das einmal ernst genommen hat und sich das überlegt, was das praktisch hieße, wenn man so leben muss, weiß man, dass wir ein reiches Volk sind. Ein gesegnetes Volk. Ein Volk, das vom Segen der Väter lebt, mehr als es weiß. Wir sollten nicht so schnell über das christliche Abendland lästern. Wir sollten erst begreifen, wie wir gesegnet sind, gerade auch um des Evangeliums willen, das uns in die Freiheit und in die Verantwortlichkeit hineinversetzt hat. Die Gegenwart Christi in einem so großen Volk, wo so viele Gläubige sind, wirkt sich aus von den Vätern her. Bis in den Geldbeutel hinein. Wir müssen nur das Danken und das Teilen nicht vergessen. In Indien gibt es 9 Millionen Blinde. 9 Millionen. 3,2 Millionen Aussätzige. So eine Zahl sagt einem nichts. Wir fuhren auf der Straße, mussten an einer Tankstelle halten und ich sah etwa 5 oder 8 junge Männer dort an der Tankstelle sitzen und die hatten alle solche großen Becher in der Hand und ich wusste gar nicht, was die mit den Bechern wollten und die saß und arbeitete nicht. Und als wir dann weiterfuhren, kamen sie her und ich konnte nicht so richtig sehen, weil man im Auto bloß auf die andere Seite hinausgucken konnte. Ich sah die Gesichter nicht, ich sah nur noch die Hände und die Becher und das waren alle verkrüppelte Hände Aussätzige. Junge Männer, die hatten Hunger. Es gibt keine Sozialfürsorge in Indien. Wer nichts hat, stirbt. 3,2 Millionen Aussätzige, 3,6 Millionen Geistesgestörte. Wenn man diese Zahlen hört, bekommt man erst einen Eindruck, was Indien auch heißt. Wenn ich so die Augen zumache und mir überlege, was hast du denn eigentlich alles gesehen, dann denke ich im Norden von Indien an unzählige Scharen von Geiern. Auf den Bäumen oder an den Leichen von Tieren und Menschen. Oder gerade jetzt, weil es Winter war, Mistfladen von den Kühen, Dung. Denn es gibt keinen Heizstoff und kein Holz, deshalb wird dieser Kuhdung gesammelt, wie Gold, und zusammengetragen und gestapelt und verkauft. Davon allein kann geheizt werden. Ich hatte noch nie so begriffen, obwohl wir im Nahen Osten das auch hatten, dass dieser Kuhdung zu Gold werden kann, dass das etwas vom Allerwichtigsten ist, dass man nicht erfriert. In Bihar sind in 3 Nächten 1800 Menschen erfroren, weil sie kein Zimmer hatten, keine Wohnung. Die haben auf der Straße übernachtet und dann kam ein Frost. Und die waren den Frost nicht gewöhnt, dann waren sie tot. Man hat sie dann eingesammelt, 1800 in 2 Nächten. Deshalb sind diese Mistfladen so entscheidend. Im Süden waren es dann die Kokospalmen und Krähen und Papaya-Früchte und viele kommunistische Zeichen auf der Straße und an den Wänden. Auch Elefanten und Affen, das gehört dann dazu. Wenn man die Zeitungen in Indien aufmacht, liest man erschreckende Dinge. Dort steht etwa, wer heute noch im Ganges, im heiligen Fluss oder im Yamuna, auch ein heiliger Fluss von den Hindus, badet, begeht eine Sünde gegen seinen eigenen Körper. Denn 70% aller Flüsse Indiens sind polluted, sind verseucht, sind nicht mehr zum Baden zu benutzen. Und das bei der Idee der heiligen Flüsse in Indien. Man kann sich da gar nicht vorstellen, was das bedeutet für diese Leute. 60% aller Einwohner von Kalkutta, eine 12-Millionen-Stadt, das gibt es in Deutschland nicht, wir haben nur eine 3,5-Millionen-Stadt, haben Atembeschwerden, Erkrankung der Atmungsorgane, wegen den vielen Benzinabgasen und dem Dampf und der Feuchtigkeit, haben die Leute alle Schwierigkeiten. Bhopal, diese Explosion dort, war also keine Ausnahme, sondern ein Land ist der modernen Technik nicht gewachsen. Und deshalb gibt es immer wieder solche Entgleisungen. Vollends, wenn man dann in der Zeitung liest, und es wurde auch im Fernsehen diskutiert, dass ein Kind geraubt wurde von armen Leuten. Und sie haben dann das Kind in einen Sack gesteckt und gut gefüttert und anschließend ihm den Kopf abgehauen und das Blut ausgepresst und das auf einen Hindu-Altar gesprengt und dann auf ihre Reisfelder, dass sie eine höhere Ernte bekämen, begreift man, was Hunger heißen kann. Und Hinduismus in seiner primitivsten Form. Eines der Hauptprobleme Indiens, und das könnte auf uns in einer anderen Weise noch zukommen, ist der Synkretismus. In der Zeitung stand, Indira Gandhi, die wird heute als Heilige verehrt vom Volk, sagte, nur der ist ein Inder, der alle verschiedenen Religionen und Stammessitten in sich vereinigen und tolerieren kann. Oder in einer Zeitung, anderen Zeitung, wurde der Gedanke weitergeführt und da stand, du musst die übrigen Religionen und Philosophien studieren, aber musst dem Glauben deiner Väter unter allen Umständen treu bleiben und nicht wankelmütig werden. Das heißt also, alles anerkennen und doch sich nicht ändern. Und ich kam in eine Gruppe von Professoren und Dekanen von Universitäten hinein und hatte ihnen eine Bibelstunde zu halten. Und zum Schluss stand dann da einer auf und sagte, ja, das hat schon Bernhard Shaw gesagt, Nachfolger brauchen wir. Nachfolger in allen Religionen, dann würde Frieden auf die Welt kommen. Nein, sage ich, Nachfolger Christi. Nein, hat er gesagt, alle Religionsstifter brauchen nur solche, die ihre Religion tun, dann würde Frieden kommen. Hören Sie, dieser Synkretismus schleicht sich ein und wird immer mehr die Vielvölkers, die Welt mit dem Vielvölkerstaat erfüllen. Man kann gar nicht sozusagen zusammenleben, wenn man nicht tolerant wird. Und dann kommen wir und sagen, Christus ist der Weg. Und dann sagt ein der führende Vertreter der katholischen Kirche in Indien für die Missionen der Muslims, jawohl, das ist prima, Christus ist ein guter Weg. Nein, sagte ich, Christus ist der einzige Weg. Nein, sagte er, Christus ist nur einer der guten Wege zu Gott. Und dann ist ein Streit aufgebrochen in der letzten Schärfe. Ist Jesus der einzige Weg zu Gott oder gibt es viele Wege zu Gott? Und ich war sehr einsam in der Reihe der führenden Christen in Indien. Denn die Versuchung in diesem Land zum Synkretismus ist sehr groß. Man muss ja mit ihnen zusammenleben. Man kann ja nicht sagen, die beten nicht. Man kann ja nicht sagen, die sind nicht fromm. Sie opfern nicht, sie opfern sogar Blut. Und nicht sollte die Religiosität der anderen wertlos sein? So ist das indische Denken. Und wir bringen das Wort, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darinnen sie sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Da ist man schrecklich unbequem, da ist man plötzlich nicht mehr als Inder anerkannt, da wird man als Fremdling, als Weiser, als Fanatischer angeschaut und muss doch Christus als den einzigen Retter herausstellen. Der Islam ist übrigens auch hier nicht konform, sondern läuft dem entgegen. Und deshalb ist der Islam verhasst in Indien. Der Islam anerkennt die vielen Religionen nicht, die vielen Götter und die vielen Ideen und Gruppen nicht, sondern sagt, es gibt nur einen Gott, Allah. Und Mohammed ist sein Prophet. Und deshalb ist der Moslem in Indien von den Hindus nicht geliebt. Sie werden als Kuhfleischfresser angesehen, denn die Kuh ist ja halb heilig oder bei manchen ganz heilig und die Moslems essen sogar noch die Kuh und nicht die Hindus essen dann das Schwein und dann sagen natürlich die Moslems, das sind Schweinefleischfresser. So hat jeder dem anderen einen Namen angehängt, aber früher waren die Moslems die Herren Indiens. Jahrhundertelang haben es beherrscht. Seit der Trennung, seit der Teilung 1947 sind sie in Indien eine Minderheit und eine Mehrheit in Bangladesch und in Pakistan. Deshalb sind sie in Indien zusammengerückt in ein Ghetto. Die Moslems sind in der Situation der Einigelung in Indien und schlossen sich ab, sprachlich, kulturell. Und deshalb ist die Entwicklung an ihnen vorbeigegangen. Die Zahl der Analphabeten unter den Moslems ist größer als unter den Hindus. Nun aber, weil unter ihnen sehr viel Arabisch gelernt wurde, gingen viele nach Saudi-Arabien und die Golfländer. Jetzt haben sie die Zukunft gesehen. Denn was man in den Ölländern sieht, ist ja nicht mehr normal, sondern ist bereits futuristisch. Das sind Entwicklungen, die wir noch nicht einmal hier in Europa alle eingeführt haben. Nun kommen sie zurück nach 5 oder 6 oder 8 Jahren von Saudi-Arabien und sehen dann nun wirklich das Urmittelalter oder beinahe Steinzeit in Indien. Die jungen Leute wollen was tun unter den Moslems und werden nicht akzeptiert von den Angehörigen. Das Ergebnis ist, sie sind Fremde geworden. Das bringt es mit sich, dass heutzutage die Möglichkeit der Mission unter Moslems kolossal groß geworden ist. Einmal das selbstständige Denken durch Zeitungen, Fernsehen, Radio, Schulen. Die lernen denken, die brauchen nicht mehr ihre Scheichs zur Meinungsbildung, die können sich selber orientieren. Und dann die Vermassung in den Städten, es gibt ja Millionen Städte, dort in Indien nicht nur 1 oder 2 oder 10, sondern Dutzende. Und dann der Schock von Saudi-Arabien. Wir trafen 3 Moslems, die sagten, ja, nachdem wir in Saudi-Arabien waren, wollen wir keine Moslems mehr bleiben. Warum, sagte ich denn? Da war doch die Kaaba, dort ist doch die Kaaba und dort ist doch alle Frömmigkeit, ja, und der Alkohol und alle Hurerei und jede Form von Sünde der Reichen. Ja, was wollt ihr tun? Ja, entweder werden wir jetzt Kommunisten oder Christen. Ja, wieso denn? Ja, Hindus können wir nicht werden, die akzeptieren uns nicht. Folglich, ja nun, jetzt prüfen wir die Christen, ob die besser sind als die Moslems, und prüfen wir die Kommunisten, ob sie mehr anzubieten haben als die Christen. Und wer dann besser lebt, zu dem schlagen wir uns. Welche Verantwortung für Kirche und Christen und Missionare? Es gibt, wie gesagt, 20 bis 25 Millionen Christen in Indien. Die Katholiken stellen die Mehrzahl dar, mindestens die Hälfte. Im Übrigen gibt es 250 verschiedene evangelische Kirchen, eine schreckliche Angelegenheit. Es gibt auch eine orthodox-syrische Kirche und die Mar-Thoma-Kirche. Dann gibt es einige Kirchenzusammenschlüsse. Aber wenn jemand Christus sucht, hat er es nicht leicht, weil es so viel Schäfchendiebstahl gibt. Nun, ich wollte das als Hintergrund Ihnen sagen, damit Sie erkennen, was Indien heute ganz grob skizziert darstellt, wofür man beten soll und wo nun die wenigen missionswilligen und berufenen Zeugen Christi stehen, wenn sie dort Dienste tun. Das war unsere Aufgabe in verschiedenen Seminaren, solche missionswilligen Freunde unter Moslems zu schulen und zu stärken. Wir hatten Gelegenheit, mit den über 200 Laien, Evangelisten, Pfarrern, Schwestern, Männern, Frauen, Jugendliche zusammenzukommen und intensiv mit ihnen ins Wort Gottes und in die Auseinandersetzung mit dem Islam hineinzufahren. Und aus diesen Begegnungen mit den 200 oder mehr möchte ich Ihnen einige herausstellen, die mich beeindruckt haben. Und nun kommen wir wieder auf dieses Wort zurück. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Denen möchte ich das wünschen, denn in denen habe ich es gesehen, dass Jesus gegenwärtig ist, mitten in Indien. Sie sind sicher nicht die Einzigen, es gibt noch viele andere, aber denen bin ich begegnet und so kann ich das bezeugen. Ein Zeuge Jesus sein, was er heute in Indien tut. Ich denke an einen Arzt, Dr. Deshmukh. Er war Muslim, hatte einmal eine Operation, eine Augenoperation durchzustehen, als er noch Medizinstudent war. Und da war eine gläubige Krankenschwester. Die wusste nicht, wie sie mit einem Mann reden sollte, dann hat sie immer wieder an seinem Bett Lieder gesummt. Er hat die Melodie nicht gekannt, aber er hat gemerkt, die hat Freude, da ist ein Ton in der Luft. Und als er dann die Binde von den Augen genommen bekam, nach einer Woche, hat sie ihm eine Bibel gegeben. Er sagte, ich bin Moslem, ich will keine Bibel. Und sie sagte, ja, das schadet dir nichts, wenn du das liest. Ja nun, also, ich möchte den Koran haben. Sie sagte, in unserem Haus gibt's keinen Koran. Wenn du willst, kannst du die Bibel haben. Wenn du sie nicht willst, nehme ich sie wieder mit. Nein, lass sie mal liegen. Aber er fing dann an zu lesen und war schon interessant, was er da alles las im Alten Testament. Aber zu sehr hat ihn das dann doch nicht bewegt, bis er dann den Film sah, die 10 Gebote und Quo Vadis. Dann wurde er aufgewühlt und dann fing er an zu lesen und er brauchte 6 Jahre, um klarzukommen, aus dem Islam heraus in Christus hinein. Und dann fing die Verfolgung an. Er musste weggehen von seinem Heimatort. Er ging zu den Gideon-Trägern, zu der Gideon-Bewegung. Dort wurde er wieder verfolgt. Zum Schluss hat er dann die Krankenschwester geheiratet. Das soll ja nicht so gut sein. Aber das Summen ging ihm lange Zeit nach. Und dann fragte ich ihn, sag mal, wie ist das jetzt? Du warst Moslems, kannst du mit Moslems über Jesus reden? Natürlich sagt er, das tue ich immer. Wie sage ich immer? Ja, und dann frage ich, ja, mit wie viel hast du über Jesus geredet? Persönlich, nicht bloß so allgemein. Ja, er hat angefangen zu zählen, hat aufgehört und gelacht. Das weiß ich nicht, das sind Tausende. Was, Tausende? Ja, wie machst du denn das? Ja, ich bin Arzt, hat er gesagt, und ich helfe denen ja mit kleineren oder größeren Schwierigkeiten. Und wenn sie dann gesund sind, sage ich aber, dein Leib ist jetzt in Ordnung, aber um deine Seele steht es schrecklich. Wenn du so weitermachst, kommst du ins Feuer, wirst du geröstet. Da gibt es nur die Möglichkeit, dass du jetzt Buße tust. Ja, wie tue ich Buße? Ja, nun, weißt du nicht, wie man Buße tut? Ja, dann musst du beten. Ja, ich bete ja, aber du betest falsch, in die falsche Richtung. Ja, bitte, wie muss ich? Ja, dann betet er mit ihnen und hilft, betet ihnen vor. Und hilft sie, zum Vater Jesu Christi zu führen. Ein Arzt, der nicht nur den Leib, sondern auch den Geist und die Seele behandelt. Bewusst im Sinne Jesu Christi. Tausende, sagt er. Und er ist wirklich ein ernstzunehmender Mann. Tausende von Moslems hat er in Einzelgesprächen, in seiner Sprechstunde, auf Jesus als den alleinigen Retter hingewiesen. Ein anderer, Augustin mit Namen, ein ehemaliger Moslem, ich stelle bewundert bewusst diese früheren Moslems heraus, ist Pastor geworden und musste jetzt fliehen, weil dort in Dombivli, in der Umgebung von Bombay, Unruhen aufgebrochen worden waren. Die Hindus meinten immer noch, er sei ein Moslem, weil er einen muslimischen Familiennamen trägt. Sie haben also seine Wohnung gestürmt. Seine Frau hat noch kurz vorher die Nachricht bekommen, dass etwas in der Luft liegt. Sie konnte das Wichtigste zusammenraffen, rein in die Koffer, Kinder sozusagen unter den Arm und weg. Und der Mann war in einer Bibelstunde, hielt einen Gottesdienst. Man hat ihm gesagt, geh nicht raus, die zerreißen dich. Und dann versuchte er bei Christen Unterschlupf zu finden. Er sagte, wir nehmen dich nicht auf, du warst ja früher ein Muslim. Man weiß ja nie, was mit dir noch alles passiert. Dann mussten sie zu ihrer Schwester zurück und die war muslimisch. Und die leben jetzt so zwischen den Stühlen. Das zeigt, wie schwierig es ist für einen Muslim, Christ zu werden. Nicht wegen seinem inneren Glauben, das ist auch ein Problem, sondern ob die Christen ihn akzeptieren oder sagen, ob es auch stimmt, ob er auch ein ganzer Christ ist. Das Misstrauen der Christen, den Konvertiten gegenüber, frisst an ihrem Glauben und ist die größte Anfechtung. Ähnliches berichtete mir auch Bischof Thoma. Bischof Thoma, eine erfreuliche Persönlichkeit, ein Mann Gottes. Wirklich, wenn man das Wort sagt, ein Mann Gottes, darf man an diesen Bischof Thoma denken, war Muslim und ist Christ geworden. Sagte, unsere Kirche hat in den letzten 44 Jahren 67 Moslems in Indien getauft. Wonderful, sagte ich, das ist ja herrlich. Worauf er sagte, ja, aber könnten Sie nicht kommen jetzt? Und unsere Kirchengemeinderäte schulen, dass sie die Muslims akzeptieren. Sie bleiben alle Fremde. Ja, habe ich gesagt, Sie sind doch Bischof. Wenn Sie das nicht können, kriege ich das ja noch viel weniger fertig. Ja, hat er gesagt, Sie haben recht. Ich werde jetzt pensioniert und ich freue mich, dass ich meine ganzen administrativen, meine ganzen Verwaltungsaufgaben loswerde und ich jetzt wieder Evangelist werden kann. Ja, was tun Sie jetzt? Ja, jetzt gehe ich zu diesen 67 Konvertiten aus dem Islam, um sie im Glauben zu befestigen und in die Gemeinde hineinzubringen. Nun geht der Hirte den Einzelnen nach, vorher als Bischof muss er repräsentieren und wer weiß was alles organisieren, jetzt will er Seelsorger werden, das gibt es auch, Gott sei Dank. Er will uns im Juni besuchen und vielleicht mit uns zusammenarbeiten, er ist ja selbstständig und pensioniert und hat Zeit, um uns auch zu helfen, gewisse Dinge zu koordinieren, wo die Dickköpfe verschiedener Mitarbeiter nicht so ohne weiteres unter ein Joch wollen. Vielleicht kann er uns da helfen, mitzuarbeiten. Wir hatten ihn darum gebeten und er hat so weise geantwortet, ich helfe gerne mit, wenn die mich einladen, denen ich helfen soll. Ich komme nicht als einer, der organisiert. Wenn die mich wollen, gerne. Dann denke ich an einen anderen jungen Mann, Mohan Ram, einen Hindu-Christen, den nun besonders das Elend der vielen Hindus und Moslems angesprochen hat. Er hat von ganz alleine angefangen und hat keine ausländische Mission, hat angefangen, Zeitungsannoncen von seinem ersparten oder verdienten Geld in die Zeitung zu setzen und einfach gesagt, Christus ist dein Retter. Willst du mehr wissen, so schreib mir, ich antworte dir. Stellen Sie sich vor, wenn das hier in Deutschland geschehen würde und dass einige gläubig sagen würden, wir müssten mal eine Annonce in die Zeitung setzen, Christus ist dein Retter. Wenn du mehr darüber wissen willst, schreibe mir. Wie viel würden Sie Briefe kriegen? Haben Sie es schon probiert? Probieren Sie es mal. Vielleicht nicht so, sondern anders, aber ähnlich. Das kostet Geld und Zeit. Viel mehr antworten, als Sie sich vorstellen können. Wir müssten nur das Herz an die Angel hängen, um einen Fisch fangen zu können. Auf alle Fälle, der tut's. Und der hat schon ein Team. Und 300 Moslems sind in seinem Gesprächskreis, die nun nach jemandem suchen, der ihnen echten Frieden geben kann. Ganz im Süden in Trivandrum haben wir eine andere Gruppe gehabt. Wir haben überall an diesen Orten in Bombay, in Trivandrum, Manjari, Bangalore, Delhi und an anderen Plätzen Seminare gehabt. Immer 20 Leute, wo man miteinander ins Gespräch kommen konnte und wo man dann weitermachen konnte. In Trivandrum trafen wir einen Mann, der sprach fließend Arabisch, Panikar. Ich sage, wo hast du denn Arabisch gelernt? Ja, in Dubai. Was hast du in Dubai getan? Geld gemacht. Oho, sagte ich. Und da lernt man Arabisch? Nein, hat er gesagt, ich kam zu lange ins Gefängnis. Denn ich war dort in Dubai und wir haben plötzlich gemerkt, wir waren Hindu-Christen, dass wir gar keine richtigen Christen waren. Das Leben der Moslems hat uns so aufgeregt, dass wir anfingen, unsere Bibel zu lesen. Und dabei hat es uns erwischt. Wir wurden wiedergeboren, sagte er. Jetzt habe ich drei Brüder im Geist. Und wir drei Brüder im Geist haben dann in Dubai angefangen, Briefe zu drucken und zu verteilen. Und das ist aufgefallen. Und dann haben sie uns geholt und ausgequetscht. Und wir kamen ins Gefängnis und wurden dann ausgewiesen. Und jetzt? Ja, und jetzt machen wir weiter. Denn wir haben ja begriffen, um was es geht. Ja, wie macht ihr weiter? Wir schicken Briefe von Indien in die Ölländer und missionieren nun die Ölländer von Indien aus. Ja, und die Moslems in Indien, ja, die missionieren wir auch. Ja, habt ihr eine Kirche hinter euch? Nein. Habt ihr eine Missionsgesellschaft hinter euch? Ja, wer finanziert das? Ja, nun, wir beten und Jesus lebt. Das gibt's auch heute noch, dass man im Glauben handelt. In Indien, in Deutschland sicher auch, hoffe ich, wo so viele Gläubige da sind, da gibt's doch sicher auch solche Bewegungen, dass man Jesus was zutraut. Das Gleiche traf ich bei einem 22-jährigen jungen Mann. der hatte schon länger von uns Schriften bekommen. Wir haben einen größeren Verteilerkreis von englischen und arabischen Schriften in Indien. Und da kam plötzlich ein junger Mann von ganz vom Süden aus der Gegend von Nagercoil. Als er uns sah, der brachte den Mund nicht mehr auf, so hat er sich gefreut, dass ein Mensch von Deutschland kommt. Der hat so gedacht, das ist so ähnlich, wie wenn einer vom Mond herunterkommt. Auf alle Fälle, der brachte kein Wort mehr heraus. Der hat uns bloß die ganze Zeit angeguckt. Nachher kriegte ich da mit der Zeit aus ihm heraus, dass er 7 Jugendgruppen hat und in der Zwischenzeit sich 30 verschiedene Programme erarbeitet hat, um den Jugendlichen Jesus zu erklären, Hindus und Muslims. Und als ich ihn fragte, ja, und wer trägt das? Was soll jemand da tragen? Nicht, der hatte noch gar nicht die Idee gehabt, dass hier jemand ihm helfen könnte in einer solchen Arbeit. Er lebt bei seinen Eltern und opfert seine ganze Zeit und seine ganze Energie, um Jesus den Kindern dort unten weiterzusagen. Der hat etwa 300 Kinder, die er regelmäßig in den biblischen Schriften unterrichtet. Man hat auch andere getroffen, die nun nicht in so einer einfachen Weise es machen. Ein Pastor von 3 Gemeinden, Christodas heißt er, kam. Und ich fragte ihn, ja, das ist ja prima, du hast nun da große Gemeinden, die sich selber tragen. Und hat er gesagt, ja, vor 13 Jahren war ich alleine. Ja, wie hast du das dann gemacht? Ja, hat er gesagt, ich ging einfach von Haus zu Haus und habe den Leuten gesagt, wollt ihr kommen, wir können beten, ich kenne Jesus. Und siehe, sie kamen. Wenn man läuft und einlädt, dann kommen die Leute. Und jetzt hat er 300 und davon sind 6 muslimische Familien. Und er hat gesagt, ich bin oft zu Moslems gebeten worden, die sagten, Jesus im Koran ist der größte Arzt, der kann heilen. Könntest du nicht beten im Namen Jesu über uns? Das waren Moslems. Worauf er sagte, natürlich bete ich, wenn ihr im Namen Jesus wollt, dass ich beten soll. Und der Herr hat auch geantwortet, das ist also kein unnüchterner Mann, das ist absolut bibelfester Mann. 300 Glieder sind zusammengekommen durch treuen Dienst. Ein anderer, der etwas spinnig aussieht und auch einen spinnigen Namen hat, der heißt also wieder Star, wie ein Filmstar, hat er sich seinen Namen gegeben. Also, ja, der hat direkt einen Kometenschweif von 30 freiwilligen Helfern. Die haben öffentliche Versammlungen. Die haben bereits 2 aus ihren Reihen, die als Märtyrer starben. Einer ist zurzeit im Gefängnis, einer ist in den arabischen Ländern. Einfach eine Bewegung aufgesprungen, wo es um Jesus geht. Er sagt, hast du Zeit? Du kannst bei mir einen ganzen Monat predigen auf allen Städten. Ich trommle dir überall 1000 Leute zusammen. Ich muss sagen, ich habe den Reiseplan leider schon fertig. Das ist komische Geschichte, wenn man dann den Geist nicht wehen lassen kann, wie er will. Und man hat schon alles vorprogrammiert. Aber man konnte ihm Schriften geben und konnte ihn mit anderen zusammenführen, dass einheimische Brüder ihn stärken. Und er erfährt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er war ein Moslem und ist Christ geworden und ist durch diese Erfahrung der Realität des lebendigen Christus, dass er nicht wie im Grab liegt, wie Mohammed, sondern auferstanden ist, so elektrisiert worden, dass er das mit Lautsprechern auf den Plätzen der Städte hinaussagen muss. Er wird von einer Stadt zur anderen getrieben. Aber er hört nicht auf, mit seinem Team zu wirken. Keine Mission hinter ihm und keine Kirche. In Manjari, dem Zentrum der Karmelmission, von der aus ich den Dienst tue, ist ja unser K.K. Alawi, ein ehemaliger Moslem und voll ausgebildeter Pastor. Der geht wieder durch eine schwere Anfechtung. Vergangenen Jahr ist sein Vater an Leberkrebs gestorben und 3 seiner Brüder an Leberschrumpfung. 4 Tote in einer Familie. Sein jüngster Bruder hat auch Leberzirrhose und er selber eine Geschwulst in der Leber. Und sie sagen, es ist eine gutmütige Geschwulst. Er ist aber sehr nüchtern geworden und hat gesagt, bei den anderen war es auch immer gutmütig und sie sind gestorben. Er ist der Träger einer größeren Arbeit. Und 13 Konvertiten aus dem Islam haben öffentlich bezeugt, dass sie durch ihn entscheidende Anstöße zum Glauben bekommen haben. Der Mann braucht Fürbitte, dass er weiterleben darf. Er hat ja oft
Todesbriefe gekriegt und wurde oft mit dem Tode bedroht. Wenn es nun an die Gesundheit geht, dann würden wir einfach Jesus zutrauen, dass er weiterhin der gute Arzt ist. Dort ist mir auch eindrücklich geworden, eine Witwe, die mit einem Muslim verheiratet war, und sie ist Christin geworden. Und der Mann war so tolerant, dass er sie Christin sein ließ. Aber der Mann starb dann. Und nun hat sich die Familie des Mannes gerächt an der Witwe und hat sie verstoßen mit ihren drei Mädchen. Denn das war ja ihre große Sünde, dass sie keine Jungen zur Welt brachte, sondern nur Mädchen. Und da sah sie nun eine Frau mit drei Mädchen. Und nun versuchte sie zu arbeiten und einen Platz zu finden als Putzfrau. Und den hat sie auch gefunden, aber da bekommt sie nicht mal ein Zimmer zum Schlafen, sondern nur irgendwo eine Ecke, wo sie liegen kann. Kaum genügend für ihre Kinder. Zwei konnte sie dann in ein Waisenhaus einbringen. Und die kam auch zur Konferenz, um zu erfahren, wie kann man Muslims das Evangelium besser weitersagen und vorleben. Einer sagte, könnten wir da nicht eine Hütte bauen? Damit sie, wenn es mit ihren Mädchen leben könnte, die stehen ja ständig in Gefahr, irgendwie entführt zu werden. Wir haben noch nicht eine endgültige Antwort auf die Frage, aber das sind auch Realitäten, die dort im Leben kommen. So eine Hütte würde 1500 Mark kosten, einschließlich Bauplatz. Dann war dort ein Mr. Lawrence. Der war 1600 Kilometer weit hergekommen, um an der Tagung teilzunehmen. 1600 Kilometer, um eine Stärkung zu bekommen, wie er mit Moslems redet. Der hat eine Privatschule aufgemacht und hat 200 Kinder, eine Mittelschule, wo nur Englisch unterrichtet wird. Ich fragte, wie viel Gehalt bekommen denn deine Lehrerinnen? Hat er gesagt, das ist nicht sehr viel, nur etwa 200 Rupien im Monat, das ist 50 Mark im Monat. Eine Mittelschullehrerin, 50 D-Mark im Monat. Er unterrichtet alle Kinder im Evangelium. Er meinte, er sei der einzige Konvertit aus dem Islam, er wusste nicht, dass es noch andere gab und war deshalb so weit hergereist und musste feststellen, es gibt ja Dutzende heute, die aus dem Islam zu Jesus kommen. So haben wir ihn auch ermutigen können, weiterzufahren in seiner Schule, das ganze Evangelium weiterzutragen. In Bangalore hatte die All Indian Bibelgesellschaft, wie man so sagt, uns eingeladen, ein Seminar zu halten. Wir konnten dort sehr viele Leute erreichen, die verantwortliche Aufgaben in ganz Indien hatten und sind so nun in viele Kreise und Gruppen hineingekommen. Das waren Persönlichkeiten, geistliche und geistige Fachleute, die wir dort treffen durften. Aber am meisten hat mich ein alter Mann beeindruckt, der hinkte so komisch. Ich sagte, wie heißt du denn? Hussein. Hussein? Wo kommst denn du her? Ja, du hast mich eingeladen. Ach so, sagte ich. Ich wusste es gar nicht. Wir haben einfach die von uns Schriften empfangen, eingeladen. Und da war er darunter und war von weit her gekommen. Was hinkst du denn so? Hat er gesagt, ach, die haben mir halt die Kniescheibe zerschlagen. Wer hat die Kniescheibe zerschlagen? Ja, meine Verwandten. Ja, warum denn? Ja, vor 2 Jahren bin ich Christ geworden. Aha. Und? Ja, dann haben sie mir die Füße gebrochen und eine Kniescheibe zerschlagen. Die Knochen sind wieder zusammengeheilt an den Füßen, aber die Kniescheibe heilt nicht mehr, die ist zersplittert. Ja, und, sagte ich, und was tust du jetzt? Ja, hat er voller Freude gestrahlt. Meine Frau und meine Kinder sind alle gläubig geworden. Ja, die waren Moslems? Ja. Ja, und die sind jetzt mit ihr in der Verfolgung? Ja. Ja, warum denn? Ja, nun, Jesus hat ihnen gezeigt, dass er lebt und dass er vergibt und dass er rettet. Und so ist seine Familie in der Verfolgung und missioniert. Er hat nicht um Geld gefragt, er hat nicht um Unterstützung gefragt. Er hat nur um Schriften gefragt, die er und seine Familie weitergeben können. Und sein Alter dürfte doch etwa, ja, 55, wenn nicht gar 60 Jahre gewesen sein. Das gibt es also, dass auch Jesus erwachsene Menschen zum Leben bringt. Und nicht nur zum Leben bringt, zum Dienst bringt. Und nicht nur zum Dienst bringt, sondern zur Treue bis in die Verfolgung hinein. Und nicht nur zur Treue in der Verfolgung, sondern zur Strahlkraft, dass das weitergeht in die eigene Familie hinein und die eigene Familie umdreht, obwohl sie dann weiß, wenn wir mit dem jetzt gehen, werden wir auch verfolgt und ausgetrieben und verlieren Haus, Hof und alles und sind wie sowas Ähnliches wie die Salzburger Auswanderer damals. Und gehen zusammen und missionieren und haben niemand, der sie finanziell oder irgendwie verantwortlich trägt. Außer Jesus. Wir könnten erzählen, wie nun Gruppen dort anfangen, in die Tamilsprache zu übersetzen, wie sie Dienste tun. Wir wollen weiterspringen nach Delhi. Dort hatten wir ein größeres Seminar. Aufgefallen ist mir dabei ein junger Mann, Omar. Wir haben ihn abends dann noch in der Wohnung besucht. Omar war Muslim und ist Christ geworden und im Hause trafen wir zwei, drei junge Männer, die sagten alle wie mit einer Stimme, ja vor wenigen Jahren waren wir noch Hindus oder Moslems, aber dann kamen wir mit Omar zusammen und der hat uns angesteckt, das Christentum ist also irgendwie ansteckend und der war so lebendig und so fröhlich und er hat also in Jesu Namen die umdrehen dürfen, Jesus hat durch ihn gewirkt. Er arbeitet im Parlament und ist einer der Redenschreiber für die Minister. Er hat also eine sehr hohe verantwortliche Stelle und ist aktiver Laienmissionar in seiner Umgebung. Er sagte, wenn er irgendwas in der Regierung braucht, ihr braucht mir bloß telefonieren in Zukunft. Ich mache das alles für euch. Nicht, wir wollen nichts mit der Regierung zu tun haben. Das ist ein anderes Kapitel, aber er wollte damit sagen, ich bin bereit, im Namen Jesu auch in jede verantwortliche Position hineinzuwirken. Es geht nicht nur um eine Schizophrenie, dass ich zu Hause Christ bin und im Parlament ein gutes Gehalt bekomme, sondern ich bin auch bereit, mitten im Parlament und den Ministern hinein Jesus zu bezeugen. Seine Frau übrigens auch, die war auch Muslimin, beide aktive, missionswillige Freunde. Sie brauchen Fürbitte, dass sie in solcher verantwortlichen Stellung weise wandeln. Bei der Konferenz in Delhi trafen wir auch einen 75-Jährigen mit weißem Vollbart. Eine patriarchalische Gestalt, besonders wenn er auf dem Fahrrad Gesundheitslenker daherfährt. Missionar in Moradabad. Er hat uns in sein Haus hineingenommen, da waren etwa 10, 20 Leute. Verbissene Gesichter. Aber das Evangelium, hat er gesagt, müsst ihr ihnen voll sagen. Ich sage es ihnen auch. Er schreibt Gedichte und er redet im Radio, 75-jährig, voller Saft und Kraft. Irgendwie, der Geist kann lebendig machen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das ist ein Geheimnis. Der Mann hat mich sehr beschämt. Jetzt wird er aus seinem Haus vertrieben. Weil er einfach, der Hausbesitzer möchte mehr Geld aus seinem Haus herausmachen. Jetzt suchen wir für ihn eine neue Wohnung. Aber niemand will ihn, weil er so missionarisch ist. Und das ist eine rein islamische Stadt. Vielleicht muss man für ihn unter Umständen einige Zimmer kaufen. Wir wissen es noch nicht. Dann kam ein noch älterer her, ein Moslem, Mukhtar aus Kaschmir. Der hatte schon keinen richtigen Bart mehr, der war ausgefallen. 50 Jahre für Jesus gelitten und gedient. Die eigenen Kinder haben ihm nur noch die Speise gegeben, im Napf wie einem Hund, und sagten, wenn du umkehrst und wieder Muslim wirst, kannst du alles haben. Aber so bist du ein Ausgestoßener, schlimmer als Aussätziger. Und er blieb treu. Auch in der bitteren Armut und Ausgestoßenheit von seiner Familie. Bloß jetzt kam er mit einer Frage, was soll ich machen, wenn ich sterbe? Wir haben ja keinen Platz, wo ich beerdigt werden kann. Denn die Konvertiten werden von den Christen nicht beerdigt, die sind keine Glieder in bestimmten Kirchen. Noch bei den Moslems könnt ihr nicht den kleinen Friedhof kaufen, wo wir, die Ausgestoßenen, beerdigt werden könnten. Wir haben dann ausgemacht, dass wir miteinander und zu der Anglican Church gehen und zu dem Pastor und versuchen, sie als assoziierte Glieder in die Kirche hineinzubringen, wenn ich jetzt nächsten Monat dort bin. Aber nicht, wo soll ich beerdigt werden? kann auch eine Frage werden für die ehemaligen Moslems, weil sie von niemand akzeptiert werden. Man könnte dort noch über viele reden, über Abdul Rani Dar, der uns übersetzte bei den Tagungen in die Urdu-Sprache und der so bewegt war, als ihm plötzlich aufging. Ja, das ist ja etwas ganz anderes beim Christentum als im Islam. Im Islam sagt Allah, dass er gewisse Verse aus dem Koran durch bessere Verse ersetzt, während wir im Evangelium den Geist der Wahrheit haben. Schon aus dem Geist der Wahrheit heraus ist es gar nicht denkbar, dass unser Gott Worte verdreht oder anders bringt oder dass jemand das fälscht. Wer im Geist der Wahrheit ist, kann gar nicht lügen wollen oder verdrehen wollen. Er kann das nur wahr bringen, soweit er kann. Es wurde eine bewegende Aussprache dort in Delhi. Es sind noch zwei Namen, die ich nennen möchte. In Accra, dort, wo dieses wundervolle Mausoleum ist, hat uns schon lange ein Pastor eingeladen, Usman mit Namen. Wir kannten ihn und hatten ihn schon länger mit ihm zusammengearbeitet. Nun sind wir also hingegangen. Und dieser bereits etwa 60-jährige Pastor hat eine treue Dörfer-Evangelisation aufgebaut und betreut etwa 700 Moslems in 49 Dörfern, die in Hauskreisen zusammenkommen. Nun, wir ließen uns also überreden, mit ihm zu gehen, haben es nicht bereut, aber wir waren erschüttert, denn wir kamen in ein Dorf mit 10.000 Einwohnern. Das hat keinen elektrischen Strom, das hat kein fließend Wasser und hat im Dorf keine geteerten Straßen. Und die Kühe und die Schafe laufen auf den Wegen rum wie die Leute. Es geht alles kreuz und quer durcheinander. Und es gibt keine Kanalisation. Alles fließt aus den Häusern, von der Küche und der Toilette, alles auf die Straße. Und der Chauffeur, mit dem wir kamen, wusste das nicht zurecht und kam dann in die schwarze Rinne in der Mitte mit den Rädern rein und prompt war er unten und versunken. Bis man das Auto wieder raus hatte, das nun wirklich über die Achse eingesunken war und der Duft, da begriffen wir erst, was es heißt, das indische Dorf. Und über 70% leben im Dorf. Und als wir dann noch weiter hineingegangen waren, in dieses Dorf mit 10.000 Einwohnern, wo übrigens nur 5% lesen und schreiben können, da waren auf dem Dorfplatz die Kinder einer neu gegründeten Schule von diesem Pfarrer Osman alle in Reihe und Glied aufgestellt, beziehungsweise sie saßen und mussten uns willkommen heißen. Und bald war das halbe Dorf da, eine Riesenversammlung, und sie erwarteten eine Ansprache, und das in der Gluthitze mittags. Wir waren minus 20 weggefahren, plus 30 dort, das sind gerade 50 Grad Unterschied. Sie haben uns einen Regenschirm gebracht als Sonnenschutz. So saßen wir, und das war für die Leute natürlich ein Mordsgaude da. Aber sie haben zugehört und das Evangelium abgenommen. Bloß als dann meine Frau anfing, zu den Frauen hinüberzugehen, da waren die Frauen wie außer Rand und Band, und besonders eine ältere Frau, die hat es nicht geglaubt, ob das echt ist. Die hat gekratzt und gebohrt, ob die Haut weiß ist und ob die Finger, ob das wirklich weiß ist. Die wollte sogar unter die Kleidung gucken, ob das auch dort noch weiß ist, denn dort tut man ja alles, um weiß zu werden. Man nimmt alle Creme und Puder, um heller zu werden. Und hier ist umgekehrt. Da machen wir alles, damit man dunkler wird. Das ist doch eine komische Geschichte. Die war völlig weg, dass es also weiße Haut gibt. Die konnte das nicht glauben, diese vielleicht 60, 70-jährige Frau oder noch älter. Und so waren wir drin. Ich habe dann schon gemeint, ich muss meine Frau retten. Aber sie hat sich dann selber befreien können. Die ganze Menge der Leute hinter uns drein, durchs ganze Dorf, dort kommt kein Europäer hin. Sie fragten ob wir keine Schule einrichten würden. Wir sagten nein, und hatten gedacht, man müsste ja sagen. Ob wir nicht ihnen einen jemanden schicken können, der ihnen hilft, wie man richtig die Äcker bestellt und wie man vielleicht einen Brunnen bohrt. Wir haben gesagt, wir wissen das nicht. Wir haben nur Bücher im Augenblick und Kassetten. Wir wollen jetzt dem jungen Lehrer, der Muslim war und Christ geworden ist, das Gehalt zahlen, weil er täglich Religionsunterricht hält, damit sie wenigstens ABC lernen. Wir wissen noch nicht, wie die Aufgabe dort weitergeht. Aber das ist ein Pastor, der lebt dort in diesen Dörfern. Immer eine Woche in dem Dorf, eine Woche im anderen Dorf und dann wieder eine Woche. Ein entsagungsvoller Dienst. Am meisten hat uns bewegt, als wir in Lucknow, im Zentrum der Schiiten in Indien, Dr. Adelphi trafen. Dr. Adelphi war Muslim und ist Linguist, das heißt, er ist Spezialist in der arabischen Sprache und in der Urdu-Sprache, war beim Henry-Martin-Institut und arbeitet mit uns schon länger zusammen. Er hat die unangenehme Eigenschaft, dass er keine Briefe schreibt. Man weiß nie, was er tut und denkt, aber die sehr angenehme Eigenschaft, dass wenn man dann dort ankommt, er viermal mehr getan hat, als man erwartet hat. Man ist jedes Mal überrascht. Was hat er diesmal gemacht? Er hat 17 Traktate übersetzt aus dem Arabischen direkt in Urdu, hat 7, 8 Bücher zum Teil vorher und jetzt vollends gedruckt, hat 2 weitere Bücher zum Druck vorbereitet, hat eine Bücherstube gemietet und 2 ehemalige Konvertiten angestellt. Eine komplette Schriftenmissionszentrale ist aufgebaut. Er hat natürlich Defizit gehabt, das gehört halt dazu, aber wo wirklich solide Arbeit da ist, da möchte man schon wirklich mittragen. Der Mann hat es nicht leicht. Seine Familie ist eine große Last. Nicht seine Frau. Seine Frau ist eine gesegnete Persönlichkeit. Aber eine seiner Töchter ist geistig gestört und die zweite Tochter wurde von ihrem Mann verstoßen. Und so haben sie miteinander eine große Last zu tragen. Er bat uns um Fürbitte. Übrigens war mir interessant, als er sagte, dass seine Frau ja nun noch Muslimin war, als er gläubig wurde. Und sie gar nicht so sehr da mit dem Christentum einig war. Nun hat er zu ihr gesagt, ich kann dir den Glauben nicht unterrichten. Der Glaube ist nichts zum Lernen. Der Glaube muss erfahren werden. Den kannst du bloß selber suchen. Und du kannst ihn nur erfahren, wenn Christus in dein Leben kommt. Sie war also ganz und gar dagegen und hat dann 5-mal die Bibel ganz gelesen. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon die Bibel ganz gelesen haben, aber diese Muslimin hat... erfahren, was das heißt. Glauben an Jesus Christus. In dem Zimmer dieses Mannes hängt nur ein Schmuck, ein Bibelwort. Das heißt, mit Christus gekreuzigt, so lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er brachte uns hinein in eine Versammlung von Moslems und man riecht ja schnell den Geist. Das waren harte Brocken. Aber er erreicht Moslems. Und nebenbei hat er mir ein Buch aufgeschlagen und hat gesagt, ich habe jetzt die Bibelkurse und die Traktate versandt, die wir gedruckt haben. In den letzten 8 Monaten haben 2300 Moslems geantwortet. Ich sage, Moment mal, wie viel? 2300 und noch einige haben geantwortet und wollen mehr wissen. Der Hunger ist groß, die Ernte ist groß und Mitarbeiter sind da. Wenige, aber sie sind da. Der Herr sendet Mitarbeiter und der Herr wirkt durch seine Mitarbeiter. Nun wollen wir Jesus zutrauen, dass er bei ihnen ist, bei jedem Einzelnen von denen, die wir nannten. Wir nannten sie ja nicht bloß, um Missionsgeschichtchen zu sagen, sondern dass wir weiter beten für diese Leute, die zum Teil gar keine ausreichende theologische Schulung und Ausbildung haben, dass sie nicht ins Sektiererische abrutschen und dass sie nicht erlahmen, sondern dass sie in die Fülle des Wortes hinein verwurzelt werden und immer mehr Kraft aus dem Wort bekommen, um die Kraft Gottes in Indien weiterzugeben. Und dann wollen wir Jesus zutrauen. Was er sagt, ist wahr. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir danken allen, die dann auch die zukünftige Reise nach Bangladesch ab 19. März begleiten, wo wir das Vorrecht haben, im Dschungel des Ganges-Deltas einen Monat lang zu wirken und in Kaschmir. Und wir hoffen, der Herr führt durch und macht es auch wieder wahr. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, überall, bis an der Weltende. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, weil du lebst. Du bist der auferstandene Gekreuzigte. Du vergibst Schuld. Du reinigst die Gewissen. Du heiligst den Verstand. Du gibst der Seele Mut und Kraft. Du sendest die Unwürdigen und Unbegabten und machst sie würdig durch dein Blut und begabt durch deinen Geist. Wir danken dir, dass du das hier tust in Deutschland. Die Gemeinde hier ist ein Beweis dafür. Wir danken dir, dass du das tust in Indien, auch dort, wo es nur 2,6% Christen gibt. Herr, wir danken dir, dass du lebst und wie der Bruder in seinem Zimmer als einzigen Schmuck aufgeschrieben hat, das schenkst, dass sie mit dir gekreuzigt sind und nur nicht selber leben, sondern du in ihnen. So trauen wir dir zu, dass du auch in Indien dein Reich verbreitest, dass dein Wille geschieht, dass dein Name geheiligt wird, wie im Himmel und wie hier. Herr, wir loben und preisen dich, weil wir das erfahren und sehen dürfen, dass du als der Auferstandene lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.